Willkommen bei KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe. Heute spreche ich mit Thorsten Heilig, der ist CEO und Gründer von Paretos. Das Heidelberger Startup hat über 23 Millionen Dollar Funding eingesammelt und einen patentierten Nachfragealgorithmus, den er zum Beispiel einsetzt bei Kunden wie HelloFresh, der Otto Group oder auch Edeka. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Thorsten, schön, dass du da bist. Du bist CEO und Gründer von Paretos und ihr macht Forecasting, also ihr sagt im Prinzip Unternehmen voraus, was sie wann, wie viel von etwas brauchen oder auch nicht brauchen, um es mal grob runterzubrechen. Ihr habt Algorithmen, die sozusagen euch auszeichnen, wie den Sokrates-Algorithmus, der auch patentiert ist, Optimierungsalgorithmus. Vor 2 Jahren Series A Funding eingesammelt mit über 8,5 oder ungefähr 8,5 Millionen Euro. Und große Kunden wie HelloFresh, Otto und Edeka und sogar Hermes, wo ihr über 24 Millionen Pakete vorhergesagt habt. Das klingt total spannend und ich freue mich, dass du da bist, dass wir gleich über Agentic AI sprechen, über klassisches Machine Learning, auch über dein Buch. Aber bevor wir direkt reinspringen, lass uns vielleicht einmal kurz anfangen, dich besser kennenzulernen. Du kommst ja nicht aus der klassischen Tech-Ecke, sondern du hast mal Soziologie studiert, du warst systemischer Coach, du hast auch mal Musik gemacht, warst dann CEO bei Moovil, also einem Ridesharing-Startup. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, 2020 sozusagen am Start der Corona-Pandemie ein KI-Startup zu gründen?
Ja, spannende Frage. Also es war tatsächlich nicht nur der Start, sondern es war mitten im Lockdown.
Okay.
Ich erinnere mich noch, wie man da so eingesperrt im Zimmer saß.
Ja.
Also vielleicht erstmal auf deine Frage zurück. Stimmt, ich bin irgendwie direkt nach dem Studium Soziologie und Wirtschaft studiert, bin auch sehr klassisch, an einer sehr klassischen Uni, bin auch wirklich dann in diese ganze Softwarewelt über mein erstes Startup gekommen. Also ich bin danach irgendwie direkt abgebogen und bin dann nicht mehr raus aus der Digitalwelt. Mhm. Und was ich halt, du hast gesagt, in verschiedenen Rollen, also von irgendwie Berater, irgendwie in so Interimsmanagement, selber Manager und so, in größeren und kleineren Unternehmen. Und was mir gerade aufgefallen ist, vor allem bei den größeren Unternehmen ist, es sind ja nicht, also die Ideen und die Themen sind ja da. Es ist ja, man hat ja manchmal das Gefühl, es gibt so ein Bashing, dass die großen Unternehmen, ja, die sind alle zu doof. Das stimmt ja nicht. Also das ist ja irgendwie alles da und es gibt ganz oft auch Prototypen, es gibt ein Need und so, die neuen Technologien sind im Gespräch. Und jetzt ja die Frage, was passiert dann? Und ich habe damals und sehe ich heute noch zwei Probleme gesehen und das eine ist Sprache und das andere Komplexität. Und das ist mir damals so sehr aufgefallen, in diesem, wie du sagst, dann so 19, 20 und so als KI, vielleicht noch nicht für alle, aber so in der Digitalszene klar war, dass das jetzt ein Reifegrad ist, ja nicht, war ja auch damals nicht neu, aber dass das ein Reifegrad erreicht, der nochmal in der Anwendung über die nächsten Jahre einfach einen großen Unterschied machen kann. Und ich habe gesehen, über auch vorherige Transformationen, digitale Transformation, ja, agile Transformation, diese ganzen Themen, die da vorher ja auch schon waren, die eigentlich den Nährboden ja bereiten für iterative Planung, für Anpassungsfähigkeit und so, kommen wir vielleicht noch drauf. Zwei große Probleme, das eine ist Sprache, das heißt, wenn Techies, sage ich jetzt mal, mit Management oder mit Operations sprechen, habe ich halt oft gesehen, da ist vielleicht irgendwie, ja, da sind Dinge lost in translation.
Ja.
Und das zweite, Komplexität, das heißt, du hast eine hohe Zunahme von Veränderungen und du hast eine sehr hohe Komplexität, das heißt, Kausalität schwer zu erkennen und so. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Systemische gehen, aber damit habe ich mich halt auch viel beschäftigt gehabt. Und das bedeutet aber auch, dass wir in Unternehmen sehr schnell Prototypen hatten, ja. Und aber sobald es dann in Operations ging, war es total schwierig, ja. Weil Prototypen heißt halt, es ist sehr einfach erstmal in der, also es klingt irgendwie einfach, dann gehst du aber in die Komplexität vom Operations und dann triffst du erstmal gegen die Wand, ja, weil ich meine, geh mal zu so einem Planer irgendwie kurz vor Black Friday und sag, ich habe hier ein neues Forecasting, so, dann sagt der so, auf gar keinen Fall jetzt, ja, und es ist ja immer irgendwas, du bist eigentlich völlig in diesem operationalen Wahnsinn, ne? Und das fand ich irgendwie spannend, und ja, darüber habe ich dann meinen Mitgründer kennengelernt, aber wirklich durch
wie ist das Zufall, gekommen, wie habt ihr euch kennengelernt?
Wurde mir vorgestellt mit den Worten, ja, ihr redet beide so viel über Komplexität, redet doch mal.
Okay.
und der hat eben damals geforscht an, wie kann Deep Learning komplexe Probleme also Lösungsraum aufmachen für komplexe Probleme durch Optimierungsverfahren mit neuen KI-Verfahren. Und dann dachte ich so, ja, wait, das ist ja genau eine von meinen Hypothesen im Technischen. So und so sind wir dann hat es uns irgendwie beide gepackt und dann hat dann noch anderthalb Jahre oder so gedauert, bis wir dann wirklich gegründet haben. Aber tatsächlich über das Thema sind wir dann in die Gründung gegangen.
2020 ist ja sozusagen noch lange vor dem Launch von ChatGPT und KI war quasi eher mit klassischem Machine Learning, aber auch Deep Learning dann in Bezug zu setzen. Oder das waren so die Technologien, State of the Art damals, die man genutzt hat. Da gibt's ja auch eine ganze Reihe von, oder gab's früher schon verschiedene Anwendungsbereiche von Recommender-Systemen über autonomes Fahren oder auch Bilderkennung oder ähnliches. Wieso gerade sozusagen Decision Science und Forecasting? War das irgendwie, lag dir das am Herzen? Oder?
Interessanterweise war der Einstieg eigentlich eher über Entscheidungen und Optimierung. Also die, wir sprechen immer von Trade-off-Decisions. Das heißt, du hast immer, wenn du irgendeine Art, also eine Entscheidung ist ja eine Auswahl einer Option.
Ja.
So per so definieren wir oder ich Entscheidungen, sagen, okay, du hast verschiedene Optionen, die du gehen kannst und du wählst eine. Und wenn du jetzt in der Wirtschaft, in einem Unternehmen bist, dann hast du täglich ganz viele Entscheidungen zu treffen. Ja, also in deinem Unternehmen werden tausende von Entscheidungen getroffen. Oft auch interessanterweise, wenn du nichts machst, ist auch eine Entscheidung. Ja, weil du wählst ja immer eine von den Optionen. Und das heißt, es ist die Option, die ich gestern gemacht habe, mache ich heute wieder. Das heißt, wenn ein Plan weiterverfolgt wird und nicht angepasst wird, ist es wieder eine Entscheidung. Ist die aktiv getroffen? Oft nicht, ja. Oft geht es halt einfach so weiter. Aber ich meine, da gibt es ganz viele Entscheidungen. Und wenn man da mal drauf guckt, ist immer eine sogenannte Trade-off-Entscheidung. Also ich habe ja immer eine Wahl, ja. Also wir sagen immer, wenn Kunden uns sagen, ja, wie kann ich denn am meisten irgendwie Lagerkosten sparen, dann machst du deine Lager zu. Ja. So, ich meine, das ist halt, hast du am meisten gespart. Aber natürlich willst du Geschäft machen und du brauchst Verfügbarkeit. So, und da geht's schon los. Vielleicht ist es dann noch irgendwie CO2 oder Service-Level und also du hast, meistens sind so 2 bis 4 KPIs oder irgendwelchen Zielen, denen du sozusagen gerecht werden willst. Und in diesem Raum triffst du eine Entscheidung. Und das fand ich total spannend, dass das Konzept ist ja total klar und da kann man sehr viel drüber reden. Und du kannst innerhalb dieser dieses Lösungsraums, den du in die Zukunft quasi aufklappen kannst, und ich will ja eher in die oder die Richtung, kannst du optimalere und weniger optimalere Punkte treffen. Ja. Und eigentlich geht es ja nicht darum, es geht nicht um richtig und falsch, sondern es geht darum, kann ich eine möglichst optimalere oder weniger optimalere Lösung treffen. Und übrigens heißt diese Kurve Pareto-Optimum, also weil Wilfredo Pareto, den wir alle vom 80-20-Prinzip kennen, auch andere schlaue Theorien aufgestellt hat. Und unter anderem kennt der ein oder andere vielleicht aus dem Studium oder so noch Pareto-Optimum. Und das heißt eben, du kannst verschiedene optimale Punkte treffen. Und es gibt nicht nur einen. Und man denkt aber oft, wenn wir an Szenarien denken, versuchen wir immer so Point-Solutions. So, vielleicht treffen wir einen Punkt, der ganz gut ist. In der Vorstellung ist es aber so, dass du eigentlich eine dauerhafte optimale Kurve hast, die sich immer wieder verschiebt durch Einflüsse von außen.
Ja.
Und ich fand die Vorstellung einfach total faszinierend, können wir das nicht sichtbar machen? Und daran haben wir gearbeitet. Das war unsere allererste View und haben gesagt, okay, wir gehen in ein Unternehmen, nehmen denen ihren Forecast, weil Forecast ist du brauchst viele verschiedene Forecasts, die natürlich, weil du ja eine zukünftige Entscheidung quasi, also einen Plan in die Zukunft klappen willst, brauchst du natürlich auch die Forecasts, die Lieferant dafür sind. Wir nehmen die Forecast, weil Forecast ist ja, glaube ich, gelöst, dachten wir, und haben dann festgestellt, Forecast ist überhaupt nicht gelöst. Das heißt, wir haben gar nicht mit diesem Thema angefangen, ja, sondern Forecast ist eigentlich nur eine Bedingung für eine gute Decision Science oder eine gute Decision Intelligence und haben dann entschieden, das gibt so, wie wir das brauchen, gibt es das noch nicht, wir müssen das komplett selbst entwickeln, ja, und das hat uns echt nochmal ganz schön lange, wie immer, denkt man hat schneller gelöst, hat uns echt, keine Ahnung, 1,5-2 Jahre gekostet, diese wirklich mittlerweile ja, denke ich, weltweit können wir da mithalten, Qualität an Forecast nochmal zu liefern, der einfach ein guter Einstieg ist für viele Unternehmen, ja.
Wie war das damals, als ihr quasi diese Entscheidung getroffen habt, das zu gründen? Wart ihr dann 1,5 bis 2 Jahre so im Stealth-Mode und habt euch eingeschlossen und quasi nur entwickelt?
Ja, entwickelt und validiert. Also tatsächlich war ganz interessant, weil Covid war für uns gar nicht so schlecht, also insgesamt schlecht, aber ich meine nur, die Situation war für uns gar nicht so schlimm. Ihr habt sie
vielleicht gut genutzt.
Oder wir konnten sie gut nutzen, ja, schönere Formulierung, weil wir saßen halt zusammen in einem Zimmer, ja, es war quasi draußen, toben die Kinder, in der Infektionsgemeinschaft hieß es, glaube ich, damals irgendwie, mit Nachbarkindern so ungefähr, und wir haben unglaublich viele Discoveries gehabt oder Validierungscalls. Also jeder hatte ja eine halbe Stunde auf Zoom. Das war ja wirklich so. Ne? Ja. Ich meine, alle saßen irgendwie zu Hause und du konntest quasi, und das war für uns wertvoll, weil wir konnten halt wirklich pro Tag mit 6, 8 Unternehmen sprechen, aus dem Netzwerk über Kontakte. Wir haben quasi alle angefragt, die richtigen Kontakte zu finden, und haben eigentlich da erst so richtig gemerkt, okay, wow, it's a thing, ja. Also es ist halt nicht so, dass es da schon, also es gab damals schon Palantir, das war, haben wir uns auch sehr genau angeguckt, weil die damals schon extrem genau zwar viel GovTech, aber die haben ja auch schon einen Public, Private Teil, und schon damals die Hypothesen ähnlich waren. Also sie haben halt damals auch schon gesagt, ja, du brauchst eine gewisse Datenstruktur und Semantik, die nennt es Ontology Layer, die nennt Semantic Layer, richtig, aber so eine ähnliche Idee quasi, wie du die Real-World-Business-Daten verbindest mit Technologie und so. Ja. Und in den USA gab es da so ein paar, aber in Europa eigentlich gab es noch gar nicht.
Ja. Ihr habt in Heidelberg gegründet und habt bis heute quasi euren Firmensitz in Heidelberg.
Nicht ganz richtig, wir haben München gegründet.
Ah, ihr habt München gegründet, okay.
Und sind dann nach Heidelberg, sehr schnell nach
Heidelberg. Okay, also, das heißt, während der Corona-Zeit war sozusagen noch München eure Homebase. Von euch beiden dann auch?
Ja.
Und wie kam es dann, dass ihr nach Heidelberg gekommen seid?
Also wie immer ein bisschen Zufall. Zwei Effekte. Also das eine war, wir haben gesehen, dass in Heidelberg einfach was entsteht. Warum haben wir es aber gesehen? Weil damals war es sehr unsichtbar, mittlerweile nicht mehr. Sind viele große Unternehmen gerade da, also viele auch Aleph Alpha, viele KI, mehrere Unternehmen auch aus dem KI-Bereich, sowohl jetzt auch schon bekanntere als auch unbekanntere. Super spannende Szene. Wir hätten es aber, glaube ich, nicht erkannt, wenn wir nicht zufällig beide Bezug zu Heidelberg haben. Also mein Co-Founder ist in Heidelberg aufgewachsen und ich habe in Heidelberg studiert.
Okay.
Unterschiedliche Zeiten, wir kannten uns auch nicht, aber wir haben dadurch über verschiedene Kanäle mitgekriegt, dass was passiert und haben dann entschieden, dass das eigentlich für uns, also weil wir mir auch schon immer für mich diese Region ein Potenzial hat, was nicht genutzt ist. Also ich meine, es ist 2,5 Millionen Einwohner in dem ganzen Rhein-Neckar-Raum. Es sind große Firmen da, ja, es ist sehr strukturstark, sehr wirtschaftsstark und es ist sehr wenig Startup und Innovation bisher da gewesen. Und genau.
Ja. Also ich finde das total spannend, auch, ich meine, ihr habt wirklich eine erfolgreiche Geschichte bis hierhin hingelegt, das sind jetzt gut 5 Jahre, glaube ich, von sozusagen Ideenfindung wahrscheinlich bis heute.
Ja, eher 6
schon. Oder 6 schon, ja. Ihr habt große Kunden auch einiges an Fremdkapital eingesammelt. Trotzdem habt ihr gesagt, ihr bleibt in Deutschland, ihr fokussiert dich auf den deutschen Markt. Gab es da mal Momente, wo du es anders überlegt hast und glaubst du, es ist immer noch die richtige Entscheidung?
Also gab es auf jeden Fall, sowohl aus positivem Zug als auch aus Frustration über die Geschwindigkeit und den Mut des Marktes hier im Allgemeinen. Es gibt eine witzige Geschichte, wir haben mit einem sehr großen, quasi Investment-Netzwerk so gesprochen, wir sind da ja immer in guten Kontakt und hatten eben auch haben auch viel mit US-Funds da gesprochen und so, und es gab da einen ganz spannenden Prozess, die fanden es super und haben halt irgendwie überlegt, ob man das nicht auch weltweit und so größer macht und so. Und wir hatten dann einen Call, der irgendwie über 3 Stunden mit vielen Leuten ging und sehr intens war. Und ganz am Ende hat dann die eine Partnerin die Frage gestellt, was ich noch fragen wollte, ist so, wollt ihr eigentlich wirklich ein Category-Defining sozusagen Tech-Player in Heidelberg gründen? Und es war so interessant, weil ich habe zum Glück relativ schlagfertig gesagt, also weißt du, wo SAP gegründet wurde? Und dann war sie so, nee, keine Ahnung, irgendwo in Deutschland halt, ja. Und es ist halt Waldorf, also ist jetzt auch nicht gerade, so noch viel kleiner und es ist quasi Heidelberg.
Ja.
Und es ist ja am Ende es gab viele Überlegungen, aber wir sind angetreten, schon damals war uns klar, wir haben ja diese Flaws in Deutschland festgestellt, im Europa quasi, im europäischen Markt. Ich hatte ja auch vorher viel mit US zu tun und so, und es war schon die Idee, wir wollen für die deutsche Wirtschaft was bauen, also für die deutsch/europäische, ja, wir sind jetzt erstmal auch ein bisschen auf den Dachraum konzentriert, wobei unsere Unternehmen ja viel global sind, ja, das ist ja auch nicht, es geht ja nicht darum, aber deine Frage war ja auch so ein bisschen, wo fangen wir an, was ist auch unser Sitz und so, und da war uns schon klar, nee, wir wollen eigentlich, also wir sind eher nicht bei der Sorte, lass uns über alles meckern, sondern lass halt mal was machen.
Ja. Wie blickst du da generell drauf? Also viele, die vielleicht überlegen zu gründen, stellen sich ja auch die Frage, sollte man das jetzt in Deutschland machen, sollte man das eher nicht machen? Was ist so dein Fazit?
Also ich glaube, es gibt nicht den Weg.
Ja.
Es ist generell bei Gründen, finde ich, immer von ganz vielen Faktoren abhängig. Ich glaube, dass erstmal super wichtig ist, wo bist du in deiner Energie und wo fühlst du Energie? Das klingt ein bisschen vielleicht jetzt nicht so rational, aber es ist so, wenn dich das antreibt, Sachen, also genau auch wie Heidelberg, es war klar, nach Heidelberg zu gehen, und dort heißt auch die Region, ist die Rhein-Neckar-Region, mit aufzubauen. Also es ist so, es ist halt nicht alles da. Die Netzwerke waren auch ein paar Netzwerke schon da, aber die dann auch mit zu bespielen, ja, die Infrastruktur mit zu definieren, ja, irgendwie die, also es heißt immer irgendwas mit aufzubauen. Und da gibt es halt Menschen wie uns, die das gerne machen. Es gibt auch andere, die sagen, nee, ich will lieber Strukturen, die es schon gibt, die schon sehr groß sind, vielleicht dann noch größer machen, oder ich will eher politisch arbeiten oder was auch immer. Also das ist so ein bisschen die Frage auch. Dann ist es eine Frage des Geschäftsmodells. Ich glaube, wenn du Foundational-Modelle machst, ja, ist es unfassbar schwierig, haben wir auch ja gemerkt. Mit dem, also brauchst eine komplette andere Kategorie von Funding, ja. Was du halt dann einfacher findest. Dann gibt es irgendwie Grundlagenforschung, wo du vielleicht bestimmte Teams brauchst. So, boah, also super schwer zu sagen, ja.
Wenn du so aus deinem Erfahrungsschatz jetzt überlegen müsstest, was sind so die größten Blocker, dass quasi diese Startup- und Tech-Szene in Europa besser wachsen kann? Ist es eher auf der Regulierungsseite oder ist es eher die Wirtschaft, die vielleicht auch zu zögerlich investiert?
Ja.
Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
Ja, also ich glaube, es ist schon die Entscheidungskultur. Also die Zögerlichkeit, ich will das aber gar nicht nur auf Wirtschaft beziehen, sondern auch auf uns als Bürger fast schon, ja. Also es ist so die.
Es ist eine andere Kultur einfach,
genau,
oder?
Genau, es ist eine andere Kultur, die wir haben und die ja auch an vielen Stellen gut ist. Also ich glaube, wir haben ja Industrialisierung und so, wenn man dann mal zurückblickt, da hilft mir auch mein Studium zum Beispiel manchmal, das so einzuordnen, ja, weil du da vorhin auch von gesprochen hast. Und ich fand, es war ganz spannend, hat man ja auch an dieser Tesla-Story gesehen, ne, so als es dann darum ging, das Ganze dann wirklich auszurollen weltweit und so, war dann auf einmal, okay, ich glaube, da braucht man halt dann irgendwie andere Arten von Organisationen, die das dann schaffen, schnell und einigermaßen termingerecht und so, ja. Und auf einmal waren dann die deutschen Tugenden gefragt. So.
Ja.
Ich glaube, dass wir ganz viel Gutes haben, aber eine Sache tun wir uns halt sehr schwer, und das ist, diesen Mut zu haben, neue Wege oder Technologie, neue Versuche zu machen. Also ich merke das immer wieder, wenn wir merken, wir haben ein sehr großes Interesse gerade aus der Wirtschaft, natürlich für dieses Thema, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, gerade jetzt nach diesem Gen-AI-Hype, also wo, das war ja für ein Jahr quasi, haben ja alle gesagt, ihr seid gar nicht Gen-AI, und jetzt sind aber alle, ja, okay, cool, man kann euch halt richtig anwenden, schon, also es gibt einen PNL-Effekt quasi, also wir können damit, das kann uns ja wirklich retten in der Krise. Super, heißt aber ja auch, auf was zu setzen, was dich rettet, was ich retten könnte, erstmal. Und da merken wir oft, dass dann Unternehmen sagen, naja, super, ich habe da jetzt mal so einen Use Case rausgesucht, der kann erstmal nichts kaputt machen, dann probieren wir das doch mal da aus. Und das ist halt so, ja, kannst du schon machen, aber bringt ja nichts. Also, du willst diese neue Technologie nutzen.
Ja.
Und in Amerika ist halt anders, das war damals im Mobility schon so. Ja, Uber hat halt gesagt, okay, lass halt den Algorithmus nutzen, um unser Pricing zu machen und unsere Fahrtstrecken zu, also war ja schon wirklich sehr früh dabei. Und die gehen oft halt gehen die dann sehr schnell auch an die Kernprozesse von ihrem Unternehmen und sagen, okay, das kann uns doch wirklich verändern. Ne? Und damit tun wir uns unglaublich schwer. Aber nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch wirklich in der Gesellschaft auch, wie wir auf diese Technologien blicken, wie du sagst, Regulierung first. Auch da ist viel Gutes dabei, dass wir uns damit sehr viel Gedanken machen. Ja, ich glaube, es kann uns in der Skalierung wieder, das ist wieder der Unterschied. In der Skalierung kann es extrem helfen, ja, wenn du das hinkriegst in einer guten Balance mit der Regulierung. Aber du musst anfangen. Ja, und da tun wir uns manchmal schwer.
Okay. Also Kultur ist das Hauptthema wahrscheinlich aus deiner Sicht. Du hast schon Gen AI angesprochen. Ich glaube, wir sollten da direkt reinsteigen. Für diejenigen, die sozusagen KI schon länger verfolgen, die wissen ganz genau, das ist eigentlich so ein tektonischer Shift gewesen. Kannst du dich noch an deinen ChatGPT-Moment erinnern? Ihr habt ja wahrscheinlich schon gegründet, dann 2022 im November, als ChatGPT gelauncht ist. Ja. Was waren so deine ersten Gedanken? Persönlich und vielleicht auch bezogen auf dein Business?
Also ich kann mich schon noch gut erinnern. Ich habe damals immer, ich wurde da auch schon oft drauf angesprochen, und ich habe immer gesagt, und das ist auch genau das, was ich gefühlt habe, dass es das erste Mal ist, dass man das Gefühl hat, mit etwas Intelligentem zu interagieren, weil per se hatte man ja auch vorher schon Alexa im Wohnzimmer stehen. Ja. Man hatte halt nicht das Gefühl, dass man mit jemandem Intelligenten spricht. Und es hat sich so angefühlt, hatte ich auch. Also ich hatte damals auch schon und immer wieder Dialoge. Ich hatte ganz spannend, ich habe das, ist jetzt ein bisschen weiter vorne, aber also gerade vor, weiß nicht, einem Jahr oder so, hatte ich das oft als Beispiel, weil ich angefangen habe, öfter mal auf so Autofahrten dann mit einem LLM zu diskutieren. Das kann ich auch jedem empfehlen, mit der Sprachfunktion. Ich finde auch nochmal ein großer Gamechanger, ja, die, wenn man wirklich voll sich unterhält einfach. Ja. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, und man braucht dann ein bisschen, es braucht ein bisschen, bis die Diskussion eine Tiefe erreicht. Aber ich hatte dann irgendwann, das war so eine halbe Stunde Fahrt oder so, und es hat so 10 Minuten gedauert. Und dann hatte ich auf einmal dieses Gefühl, dass ich mit dem Wissen der Menschheit rede. Und das war schon magisch. Das war wirklich so das Gefühl, ich kann jetzt in jedes abtauchen.
Ja.
Und es ging darum, ich hatte eine Keynote und es ging ein bisschen darum, hat KI ein, wie heißt das deutsche Wort? Also hat es ein, habe ich gerade den Hänger? Bewusstsein.
Bewusstsein, genau. Ah ja, okay, spannend. Ja.
Bin im Englischen unterwegs viel, genau. Also hat KI ein Bewusstsein.
Ja.
Und das habe ich mit ihr diskutiert.
Crazy. Und ihr seid quasi halt einmal alle Bewusstseinstheorien durchgegangen.
Genau, Bewusstseinstheorie, kognitiv. Ja. Also wir können ja von ganz verschiedenen philosophisch und systemisch. Also weil das war dann auch so, ne, hat sie dann gesagt, ja gut, natürlich nicht. Ich bin eine, also hat sie angefangen, ich bin halt keine KI programmiert und so. Und dann, ja gut, aber und dann habe ich ja systemisch zum Beispiel, das ist halt so, wenn du, also wenn es sich für uns so anfühlt, als ob du ein Bewusstsein hast, dann spielt es keine Rolle. Dann ja, in der Folge hast du quasi ein Bewusstsein. Mhm. Also weil, ich meine, die Existenz, also es ist ja wieder dann vielleicht Neuro irgendwie Science, ja, zu sagen, okay, von der, also ne, Wissen über sich selbst zum Beispiel, ja klar, also Wissen über sich selbst hat sie gut gehabt, ja. Also es gibt ja so verschiedene Checks, die du da machen kannst. Aber ich meine jetzt mal systemisch gesehen ist halt in der Folge, wenn es sich so anfühlt, und ich meine, es fühlt sich für viele so an, ja, wenn gerade ein Kollege erzählt, dem sein Kind irgendwie mit 15, hat er nur im Vorbeigehen gehört, irgendwie morgens ChatGPT gefragt, was soll ich anziehen, so. Ich meine, da werden irgendwie, was da für Fragen gestellt werden und Lebensentscheidungen getroffen.
Ja, vollkommen.
So.
Ja, ja. Also,
Und das fand ich zum Beispiel war für mich so ein magischer Moment. Ja, diese Art von Dialog zu haben und in Diskussion zu gehen. Und für mich als Systemiker entsteht dadurch halt Wissensgewinn, dass der Diskurs ist das Spannende, die Fragen und die Antworten und nicht die und die Folgen, ja, und nicht per se die Güte der Antwort. Das kommen wir gleich drauf. Wir reden über GenAI gleich auch noch kritisch in der Anwendung. Aber das ist was, das hat, das fand ich tot und finde ich immer noch total faszinierend.
Ja, spannend. Ja, da könnten wir wahrscheinlich jetzt auch nochmal abdriften über das ganze Thema, ob KI Bewusstsein hat oder nicht, finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, ich sehe zumindest aus der systemischen Sicht gehe ich da mit, ne? Also KI wird wahrgenommen, als wenn sie Bewusstsein hätte. Ja. Ob sie das hat, ist sozusagen wahrscheinlich die schwierigere Frage. Ne? Genau. Also da kann man jetzt drüber streiten, welche Definition von Bewusstsein legt man an und
100%.
Ist das etwas Emergentes oder ist das etwas sozusagen nur die materielle sozusagen Komposition des Systems oder ähnliches?
Genau. Die Frage, also
aber für mich es halt fühlt Frage, sich halt an, als wäre da Bewusstsein. Das ist das Krasse.
Ich glaube da. Also, und wenn man das auch so historisch betrachtet, also wenn wir uns überlegen, wenn du Evolution anguckst, also jetzt wird es eher quasi historisch, philosophisch, aber jetzt nicht, wir haben immer, also wenn man überlegt, was ist denn die nächste Spezies quasi, dann haben wir natürlich immer, denken wir immer in unserer Vorstellung. Also in der Vorstellung des Menschen. Mhm. Also, ne, und ich meine, der Affe hat sicherlich auch nicht gedacht, wie der Mensch aussieht. So. Und ich, das ist schon für mich so, dass ich halt denke so, okay, wow, es gibt halt mögliche Szenarien, in denen das eine quasi sich selber reproduzieren nicht mehr biologisch ist. Und das finde ich halt erstmal spannend.
Ja.
Also, ne, als quasi, wenn man wissenschaftlich draufschaut erstmal und das oder auch systemisch und sich wirklich quasi erstmal davon löst, ob ich das gut oder schlecht finde oder was für positive und negative Folgen das alles hat. Aber nur mal in der Vorstellung ist es eine faszinierende Vorstellung für mich, dass das eben ein Schritt sein kann, der in einer Art von Evolution total Sinn macht und auf den ich vorher nicht gekommen wäre.
Mhm. Ja. Ja, es gab ja, glaube ich, Evolutionsalgorithmen schon vor bestimmt 10 Jahren oder ähnlichem, aber man hat das Gefühl, dass die Technologie einfach an einem anderen Punkt ist, 100%. Wo sozusagen.
Ich hatte das damals nicht in, ich meine, es gibt auch Cyborg-Filme seit keine Ahnung wann, aber da habe ich das halt eher als Science-Fiction.
Mhm.
Und ich meine, wissen wir auch, ja, Science-Fiction ist schon immer ein guter Ratgeber für potenziell zukünftige Szenarien, aber das war für mich tatsächlich, wie gesagt, das erste Mal, dass ich in diese Richtung dachte, okay.
Ja, ist absolut spannend. Lass uns nochmal direkt auf Business schauen. Weil, oder vielleicht erste Frage, wie hat sich, oder was war sozusagen der Impact, der ChatGPT dann gebracht hat? 2023, genau.
Noch nicht ganz so Cyborg-mäßig. Also, es gab diese riesige Welle und für uns war natürlich schon klar, oder viele haben uns auch gefragt, okay, ja, ihr müsst da aufspringen, so, das ist eure Chance. Und wir haben ja klar gesagt, wir sind nicht Gen AI. Und das will ich auch nochmal, also da bin ich auch total froh, dass wir quasi das so gesagt haben. Natürlich hätte man das auf die Website schreiben können, wie es viele auch gemacht haben. Aber
mittlerweile steht es drauf, oder?
Nee, nicht. Agentic steht drauf.
Agentic.
Kommen wir gleich dazu. Gut, ist ein großer Unterschied, finde ich. Ein ganz großer Unterschied. Mhm. Aber wir haben immer mal wieder LLMs im Einsatz. Aber ich meine, was wir nicht machen ist, und das finde ich ein großer Unterschied ist, also erst die LLMs sind zu Recht trainiert auf Sprache. Also das ist ja auch
klar
per se richtig oder macht Sinn in dem Universum. Und wir trainieren auf Genauigkeit. Und das auch macht auch Sinn in unserem Universum, weil wir haben immer damals schon gesagt, wenn du einen Planer oder wenn du auch zum Beispiel die komplette Nachbestellung bei uns machst, also so Replenishment, also irgendwie, wir sagen dir halt, wie viele, keine Ahnung, schwarze Pullis sollst du bestellen und so weiter, dann willst du halt nicht, dass das Ding auf einmal halluziniert und du halt deinen Laden dann lahmlegst, weil du einmal falsch bestellst. Klar, kannst du irgendwie Sicherheiten einbauen und so, aber also nur so vom per se ist es wichtig, dass es auf Genauigkeit geht. Und im ersten Schritt, kommen wir dann gleich auf den zweiten, aber im ersten Schritt ist eine Zahl als Outcome auch total okay.
Ja.
Weil der Planer braucht es auch nicht in Reimform, sondern der ist halt total okay dann mit einer Tabelle oder mit irgendwelchen Zahlen, die dann auch wieder in irgendein SAP gespielt werden oder so. Das ist einfach eine andere, ganz andere Art, das ist eine andere Kategorie. Ja. Sind wir reines Oldschool Machine Learning? Auch nicht. Also das war dann eher der Vorwurf, wo wir uns gewehrt haben, dass sie gesagt haben, ja Moment, das ist schon aber eine neue Generation, weiß nicht, wie tief wir da reingehen wollen, aber halt, also gerade Model Assembling und so, also wir haben nicht mehr nur ein Modell, sondern wir haben eben viele und viele der Mechanismen, die GenAI benutzt übrigens. Also es war ja bei OpenAI auch so, dass alle immer, man hat immer gedacht, es ist ein Modell, irgendwann kam raus, auch nicht. Und mittlerweile ist es auch irgendwie klar, dass es die Architektur, dass das halt so ein bisschen State of the Art ist, Das haben wir schon genutzt, aber es ist halt ein völlig anderer Trainingszweck.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas wahrscheinlich, was für dann, wo es einen sehr großen Unterschied gibt zwischen denjenigen, die sich tiefer mit der Technologie beschäftigen, die vielleicht auch sagen, diese Architekturen kennen, die auch wissen, dass quasi eigentlich das LLM selbst, wenn es mit Zahlen operiert, eigentlich überhaupt nicht gescheit damit umgehen kann und sich dann vielleicht aber im Hintergrund behilft, zum Beispiel, indem es ein Python-Skript schreibt, um eine Analyse zu machen. Ja, aber für den User in ChatGPT sieht beides sozusagen gleich aus.
Und das war ja auch und da kommen wir ja auch gleich zum Agenten, das war ja die große. Also warum war der ChatGPT-Moment so groß? Weil, außer man das Gefühl hatte, mit Intelligenz zu sprechen, weil aber auch man zum ersten Mal eine breiten, wirksame Interaktionsformat hat. Mhm. Also ich kann jetzt interagieren. Und das ist halt für jemand, der mit Zahlen umgeht, ist es ja, der kann auch mit Zahlen interagieren. Mhm. Aber für eine breitere Schicht ist das ja der Trick. Ja? Also ich kann jetzt interagieren in einer natürlichen Sprache. Ja. So, und jetzt kommt der Agent. Jetzt ist die Frage nach der agentischen Definition. Ja, bei dem agentischen sind wir erstmal, sagen wir, voll dabei, Haken dran, weil wir generell auch unsere Agenten, Sokrates und Athena, wie wir den Forecast nennen, auch im Datenbereich übrigens, wir machen verschiedene, zum Teil komplexe Prozessschritte, die quasi sich bedienen. Jetzt kann man den Agentenbegriff sehr eng und sehr weit fassen, wenn man das jetzt. Es gibt eine Sache, die, und darauf wird es wahrscheinlich auch ein bisschen hinaus, und das ist genau das, woran wir jetzt auch gerade sind, ist, an welcher Stelle ist die natürliche Sprache, also an welcher Stelle kann ich als Mensch die Mensch-Maschine-Interaktion über natürliche Sprache bedienen. Und das ist was, mit dem wir schon extrem lange experimentieren und wo wir sagen, das muss eine gewisse Güteklasse haben, bevor wir das releasen. Mhm. Weil was wir nicht sehen ist, exakt wie du gesagt hast, dass den Riesenvorteil, den wir haben und den Mehrwert, den wir den Kunden liefern und was der Kunde, also wir haben Midsize und Enterprise Unternehmen. Mhm. Darum geht's Es geht nicht, also Gen AI hat ja ganz vielen anderen Bereichen,
auch totale als Consumer-App
ich nutze oder es auch ganz viel und alles, aber in diesem Bereich ist es unglaublich wichtig, dass wir diese Standards nicht verlieren.
Ja.
Und wenn wir es schaffen, und da kann ich noch nicht so spoilern, aber da wird einiges kommen, wenn wir es schaffen, die Interaktion von Mensch und Maschine, die ja natürlicherweise in unserem Produkt ganz viel passiert, wenn wir die sichtbarer und greifbarer machen können über natürliche Sprache, an den Stellen werden wir es tun. Mhm. Ja. Und das wird extrem spannend werden. Ja, ich habe schon viel gesehen. Aber das muss einen ganz hohen Standard haben, bevor wir das releasen.
Ja. Agents oder Agentic AI ist ja auch so eins der großen Buzzwords, glaube ich, des letzten Jahres und irgendwie auch dieses Jahres wieder. Manche sagen, das ist aber eigentlich eher so der Beginn einer agentischen Dekade, in die wir jetzt gerade reingehen. Vielleicht sozusagen gibt's da sehr viel, was noch kommt, was man noch gar nicht sieht. Was ich total spannend fand, ist ja auch die Frage, ob sozusagen das klassische Sprachinterface eigentlich das Interface der Zukunft dann ist oder bleiben wird oder inwiefern sich das dann eben auch nochmal revolutioniert verändert. Ja. Wir sehen jetzt zum Beispiel, ChatGPT hat einen App Store gelauncht, Model Context Protocol hat jetzt wieder sozusagen neue UI-Features standardisiert. Es kann ja auch sein, dass natürliche Sprache gut ist, aber dass wir an manchen Stellen eben auch trotzdem wieder Interfaces brauchen, die haptischer sind, die greifbarer sind, die eine andere UI vielleicht auch haben.
Ja, also erstmal spannenderweise, natürliche Sprache ist ja überhaupt nicht gut. Also sie ist ja extrem fehleranfällig.
Ja.
So, das, also ich weiß schon, was du meinst und bin ja auch dabei, aber das ist ja das Spannende, dass wir quasi eigentlich oft ja versucht haben, uns zu behelfen, auf qualitativ hoch oder weniger fehleranfällige API-Schnittstellen zu gehen.
Ja.
Und eigentlich damit wieder in eine fehleranfälligere Übertragung sozusagen gehen.
Durch die Sprache,
aber natürlich ist. Mhm. Ja, die uns halt nah ist und die auch verbindet und die auch zum Beispiel ja, davon bin ich zum Beispiel ganz krass überzeugt, die halt zum Beispiel sprachübergreifend. Also das war auch ein magischer Moment übrigens, als ich das erste Mal auf Deutsch mit ChatGPT gesprochen habe, weil am Anfang hat man automatisch auf Englisch gesprochen.
Okay, spannend.
Und ich habe sehr, sehr früh irgendwann gedacht, das ist ja krass, okay, und was passiert denn eigentlich? Und dann habe ich auf Deutsch und es hat einfach funktioniert.
Ja.
Und das ist halt, das gab es halt zum Beispiel auch noch nicht, ja. Also das ist ja auch sowas, diese, also da wird, ja, ich bin bei dir, da wird extrem viel kommen. Ich bin gespannt. Ich bin da immer zweigeteilt, ja. Es ist, auf der einen Seite ist es Paritos und es ist unser Produkt. Auf der anderen Seite ist es die rasante Entwicklung der Technologie. Ich meine, wir hatten jetzt gerade, ja, ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird. Das ist ja, du kannst ja quasi, wenn du jetzt sagst, es ist neu, ja, und es dauert dann ein paar Wochen, dann ist es quasi auch schon wieder veraltet, ja. Wir haben jetzt diese Assist, wie du sagst, diese Agent- und Assistant-Systeme, ja, die ja gerade dann jetzt auch so viral gehen und in quasi meinen Informationsbezügen, ja, in meinen Gruppen und so dann jetzt explodieren, wo die Leute sich halt quasi keine Kontrolle mehr über ihre Mac Minis haben, ja, die so irgendwelches Cloud-Bot Zeug, genau, Cloudbot, Moldbot und heißt, glaube ich, jetzt und völlig verrückte Dinge passieren. Das ist alles spannend, aber wie immer ist es diese kurzfristige Überschätzung, langfristige Unterschätzung. Also ich glaube, wir werden länger brauchen, wenn ich einfach, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber wenn ich sehe, wo unsere Kunden und deutsche Unternehmen, was die Lebensrealität der Prozesse und Abläufe ist, dann müssen wir ein paar Schritte erstmal gehen.
Ja.
Ja, und genau, alles andere sollte man vielleicht besser auf einem abgegrenzten Mac Mini probieren, weil sonst, habe ich gehört, kann es auch mal schnell das Bankkonto sperren.
Absolut. Also auch bin ich auch sehr, sehr zurückhaltend. Es ist immer spannend zu beobachten, aber klar, da ist natürlich viel Hype dabei und auch große Sicherheitslücken, die oft 100%. Sozusagen in dem ganzen Hype.
Ich erwarte auch, also ich erwarte auch 2026, dass ein Riesending passiert. Also ich bin mir relativ sicher, dass da irgendwas Großes bei. Also es sind schon
so
ein paar Dinge
Security
passiert.
Breach, meinst du irgendwie sowas? Ja.
Es sind ja schon auch viele Dinge passiert. Ja. Aber ich erwarte eigentlich, dass das jetzt das und dann ist zum Beispiel auch wieder so, wie oft, dann wird es auch wieder mal in die andere Richtung kippen. Gerade finde ich, haben wir eher das Phänomen, dass es wieder ein bisschen loser wird. Also wir merken extrem wenig. Wir merken immer öfter Betriebsrat-Themen, aber immer weniger Security-Fragen.
Ja.
Genau, auch spannende Diskussion, ja, Agenten. Also es wird, das Wort ist ja. Das ist auch ganz spannend, wenn man da soziologisch drauf guckt. Das Wort ist ja, hat ja, ist ja quasi vermenschlicht, ja. Also Agent ist ja ein, also Gen AI, das war immer Technologie. Mhm. Und jetzt wird Agent, ist quasi eine Art von Subjektivierung.
Mhm. Und es wird ja über das Managen von Agenten gesprochen.
Genau. Also
sie werden
und Agenten
behandelt.
Stellen Agenten ein quasi.
Richtig,
oder steuern Agenten. Ja. Genau. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal, also ich halte es für nicht Zufall, dass wir immer mehr auch Betriebsrat-Themen haben. Mhm. Auch erstmal fair, also es geht auch immer durch und so, aber es ist einfach also ganz spannend zu sehen. Und es wird subjektiver. Und das ist natürlich auch, heißt auch, es wird uns immer näher und es wird immer integrierter, ja.
Ja. Lass uns nochmal einen Bogen schließen zum Begriff Decision Intelligence. Du hast ein Buch dazu auch geschrieben. Du sagst in dem Buch, dass sozusagen AI nach wie vor menschliche Expertise braucht und eigentlich eher Entscheidungen augmentiert, aber letztendlich die Entscheidungen von Menschen getroffen werden. Wie bewertest du das jetzt auch unter Berücksichtigung von dieser ganzen Gen-AI-Entwicklung und Agentic AI?
Genau, also du hast es schon gesagt, ich glaube, also vielleicht erstmal halten wir fest, es gibt verschiedene Level of Autonomy quasi, wie beim autonomen Fahren, gibt es auch in der Decision Intelligence oder in der Entscheidungsfindung, Entscheidungstreffung verschiedene Level, wie die getroffen werden. Und die können auch automatisiert getroffen werden. Ja. So, don't get me wrong. Also es gibt genauso natürlich auch wir mit Pareto, also auch unabhängig davon in der Decision Intelligence, gibt es natürlich Entscheidungen, die du automatisieren willst. Du willst ja auch nicht jeden, also keine Ahnung, bleiben wir mal bei der Nachbestellung, ja, oder bei, du hattest auch von Paketen vorhin, ja, wie viel wird da irgendwo, keine Ahnung, wie viele Leute gehen, werden jetzt dahin geschickt, um da Pakete zu verarbeiten? Wie viel Pullover M werden schwarz, werden nachbestellt? Also es gibt ganz viele Entscheidungen, die tagtäglich getroffen werden und das ist ja auch Paretos, die Idee von auch Paretos, die weitestgehend auch zu automatisieren. Es ist immer noch eine Mensch-Maschine-Interaktion. Es ist immer noch ein, wir sind immer noch, mittlerweile heißt es on the loop, ja, es hieß mal in the loop, jetzt heißt es on the loop. Also das heißt quasi, wir gucken drauf, wie, ganz wichtig, wir sind in control, ja. Das hat jemand mal so schön gesagt, KI kann nicht ins Gefängnis gehen, ja, noch nicht. Also es gibt diese Responsibility-Frage, ist für mich ganz klar geklärt. Ja. Und das macht es auch so komplex, Unternehmens-KI, also auch Architekturen zu bauen, die dann am Ende, weil viele Entscheidungen eben nicht mehr so transparent und nachvollziehbar sind, die dann getroffen werden in KI-Systemen, gerade in LLMs und damit auch in agentischen Systemen. So, zurück zu Decision Intelligence, heißt aber auch, wer, also mit welchen Daten trainieren wir? Welche Biases quasi übertragen wir auch in das System, die wir drastisch reduzieren können? Aber nur, wenn wir es wollen. Also mit welchem Aufwand? Das ist eine Entscheidung. Also die, welche Constraints setzen wir an das System? Ja, was machen wir? Also welche, ja, Alertings quasi bauen wir drumherum? Also es gibt so viele Fragestellungen, um die wir uns eigentlich kümmern sollten. Und das ist eigentlich meine größte Message ist, wir müssen die Power nutzen und zwar so schnell wie es geht, damit wir Zeit haben, iterativ leider. Also das heißt also, wir müssen das einsetzen und dann damit umgehen, dass vielleicht mal ein bisschen zu viel oder zu wenig bestellt, was vorher auch wurde. Also das ist ja quasi ein unfairer Vergleich. Man guckt drauf und man erwartet immer 100%, das ist das Problem. Aber es wird ja nicht 100% sein. Und wir werden über die Zeit, und das ist dann das große Ziel, resilienter werden. Und das ist die eigentliche Aufgabe der Organisation, einer modernen Organisation, sowohl da sind wir wieder bei der Kultur, also in der Art, wie ich das Unternehmen baue und das mit der Technologie resilientere Unternehmen zu bauen. Und da kann Decision Intelligence einen riesen Beitrag. Für mich ist es eigentlich ein Hygienefaktor. Also ich muss das einbauen.
Eine letzte Klammer muss ich, glaube ich, noch aufmachen, weil das würde mich auch total interessieren. Mir fällt es immer sehr schwer, für das an Technologie, was gerade disruptiv da ist, die richtigen Analogien auch zu finden. Und einige sagen, KI ist oder Gen AI ist ein Werkzeug. Und diese Werkzeuganalogie hilft uns, weil sie macht es einordnenbar und auch sozusagen packt es vielleicht in eine Kategorie, mit der wir gut umgehen können. Jetzt werden diese Systeme aber natürlich immer fähiger und immer stärker und immer können eben auch zum Teil autonom Entscheidungen treffen. Wie blickst du da drauf? Ist KI für dich ein Werkzeug? Passt das noch in deine Taxonomie von Decision Intelligence oder ist das eigentlich schon was eigenständig Agierendes?
Ist da eine also ich würde es nicht als Werkzeug bezeichnen.
Okay.
Ich glaube oder ich will andersrum anfangen. KI ist für mich ein Begriff wie das Internet. Also der ist zu groß. Also das ist auch, und ich glaube auch, das wird eine Dimension erreichen, die mindestens so groß ist wie das Internet. Also was das Internet verändert hat, wissen wir alle. Und auch da wieder, vorher das vorherzusagen, super schwierig. Hinterher, klar, wir sind, also ne, wir leben damit so.
Ja.
Genauso wie mit dem Smartphone leben. Und das ist einfach, irgendwann ist es aber da gewesen und man hat irgendwie die ersten Apps installiert und so. Ja, und so ist es ja jetzt gerade auch. Wir stehen ganz am Anfang, das wird, und das ist schon riesengroß. Wir tun uns gut damit zu differenzieren. Also bei im Internet, wir sagen ja auch nicht, wir bauen jetzt mal, wir machen jetzt mal was und dafür brauchen wir das Internet, sondern wir sagen halt, wir brauchen eine Website, eine Social Media Kampagne oder ein CRM-System. Also wir fangen ja, wir sind ja schon total differenziert zurecht. Und ich glaube, wir tun uns gut damit, diese Differenzierung auch auf KI zu nehmen und nicht zu sagen, KI ist ein Werkzeug. Weil nein, gibt es viele KI Anwendungen oder Entwicklungen, die ein Werkzeug sind? Ja. Mhm. Also ich benutze auch, keine Ahnung, wenn ich irgendwas schnelles designen will und dann nehme ich Recraft oder weiß ich nicht, habe ich jetzt eine Weile genommen. Ich nehme ja immer, man nimmt ja immer wieder was anderes, aber genau, das habe ich jetzt eine Weile genommen oder Gamma für irgendwelche schnellen Präsentationen. Das ist für mich ein Werkzeug.
Ja.
Ja. Es gibt aber
wenn du im Auto sitzt und eine halbe Stunde mit ChatGPT
redest. Genau. Ja. Es gibt Entwicklungen, wo ich mit der Technologie interagiere, wo ich sage, das ist ganz weit weg von einem Werkzeug. Das ist eine Entwicklung, die eine neue Kategorie da entwickelt. Ja, ich meine, wie würde man am Anfang das Internet bezeichnen? Das ist quasi eine ganz neue Kategorie und das ist es für mich. Jetzt auf das Unternehmen wieder bezogen, ist zum Beispiel, finde ich, eine sehr gute Analogie zu sagen, das ist halt wie ein neuer Mitarbeiter. Also der muss angelernt werden, weil das ist nämlich auch oft so, ja, du denkst, du kommt rein und kann alles. Nein, denkst du ja auch nicht, wenn da ein neuer Mitarbeiter ist. Du musst dem erstmal Domain-Expertise geben, du musst dem und so weiter. Das finde ich zum Beispiel dafür, dieses Training. Also wir müssen einen Mitarbeiter, einen Agenten, wie auch immer, trainieren, damit wir damit mit dem derjenigen interagieren können. Da finde ich das ein sehr schönes Bild zum Beispiel. Also ich finde, für mich ist es sehr differenziert und dadurch gibt es auch verschiedene Level, in denen dann durchaus mal Werkzeuge vorkommen, aber auch viele Kategorien, in denen das zu klein ist für mich. Ja.
Schön. Wir stehen jetzt ganz am Anfang von 2026, neues Jahr beginnt. Wie blickst du aufs neues Jahr? Was wird sozusagen euch geschäftlich erwarten und was glaubst du, was uns KI so bringen wird?
Ja, spannend, ist immer schwierig. Wir machen sehr viel Forecast in unserer Company, aber.
Richtig, jetzt müsst ihr einmal dich selbst forecasten.
Also ich meine, wie ja die ersten Wochen schon gezeigt haben, ich glaube, wir hatten es ja drüber, die Entwicklungen sind sehr schwer vorhersehbar, in was für einem Tempo sich die Technologien entwickeln werden. Ja. Was wird uns erwarten, jetzt auf Paretos bezogen? Ich glaube, für uns ist weiterhin super wichtig, dass wir nochmal, dass wir die deutsche und europäische Wirtschaft stärken. Das heißt, dass wir haben gerade ein extrem hohes Interesse. Ich will, dass wir es schaffen mit den total spannenden Firmen. Ich meine, es sind ja ganz viele Firmen, die wir lange kennen, die Produkte, die wir kennen, die wir, keine Ahnung, unterm Weihnachtsbaum haben, die wir seit Kindern interagieren, mit denen wir im Sport, egal was wir tun, es sind so viele tolle Firmen hier. Und wir sind, und das finde ich wichtig, wir sind in der Krise. Das ist auch was Deutsches, finde ich, dass wir versuchen, uns um diesen Begriff rumzulavendeln.
Ja.
So, meine Message ist, wir sind in der Krise, das ist aber erstmal nicht schlimm. So, lass uns, also wenn wir es aussprechen, können wir es bearbeiten, so rum, Es ist natürlich nicht gut. Ich würde es mir auch anders wünschen, aber es ist halt nun mal so.
Ja.
Und das ist ein bisschen, wir haben sehr viele Sportanalogien immer bei uns in der Firma, weil, okay, wir haben halt eine Saison nicht so gut gespielt, so. Wir haben halt irgendwas verloren, wir sind irgendwo rausgeflogen. Dann arbeitet man doch auch darum, was können wir denn beim nächsten Mal machen, um nicht so früh auszuscheiden. Also, man geht immer wieder in dieses, wir
stehen Fehleranalyse, auf
und Fehleranalyse und so weiter. Und das müssen wir schon nichts tun.
Ja.
Und ich würde mir total wünschen und sehe das auch für dieses Jahr, dass wir das jetzt immer mehr auch in den Unternehmen schaffen. Wir sind sehr viel auch bis auf Vorstandsebene da und das ist ja irgendwie gut, aber wir brauchen den Mut, das dann auch umzusetzen. Wir brauchen den Mut wirklich, und dabei geht es mir gar nicht um Paretos per se, es gibt nicht so viele Alternativen hier, deswegen gerne auch jemand, der sowas auch macht, aber es geht wirklich darum, lass es uns anwenden.
Ja.
Für mich ist es das Jahr der Anwendung. Ja, es ist das Jahr wirklich, und zwar mit Anwendung meine ich nicht Prototyp, sondern mit das Jahr der Skalierung sozusagen. Ja, das Jahr, diese Dinge wirklich in die P&L-relevanten Effekte, die man ja sieht. Das sind ja ein paar Beispiele, du hast auch ein paar genannt auf unserer Webseite und immer mehr Kunden wollen ja auch drüber sprechen. Aber es gibt ja auch noch ein paar, die man dann vielleicht mal so teilen kann. Ja, das ist eine Riesenchance, die wir da haben und die wirklich aus dieser Krise helfen kann. Ja, und darum geht es eigentlich in diesem Jahr.
Cool. Also ich nehme mit, mutiger sein, auch mal Kultur ein bisschen anpassen, um auch mehr Risiko zu nehmen. Das wird uns gut tun. Und es ist ein Jahr der sozusagen Produktionalisierung und der Konsolidierung vielleicht auch und auch einfach mal zu schauen, das, was wir Tolles haben, dann auch nutzbar und anwendbar zu machen. Thorsten, vielen Dank, dass du hier warst. War ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und Paretos auch.
Ja, gleichfalls. Auf ein gutes Jahr.
Ja, auf ein gutes Jahr.